Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funke im Studio. Hallo, herzlich willkommen zum Büchermarkt. Und zu Beginn der Sendung gibt es als erstes ein Gedicht zu hören vom rumänisch-deutschen Lyriker Werner Söllner.
Knochenmusik. Im September an der Prinzengracht, da wollte ich nicht mehr leben. Da hab ich, Anne, an dich gedacht und ging ins Rentree einen heben. Ein Ober in Weiß, er brachte Wein zu einem besonderen Essen. Ich fühlte mich vornehm, allein und fast wie alteingesessen. Der Engel, der mir zu Kopfe stieg, er war schwarz anzuschauen. Auf dem Heimweg lag Knochenmusik überm Wasser, dem Grauen.
Ja, so klang Werner Söllner, als er sein Gedicht Knochenmusik vortrug. Das titelspendende Gedicht aus seinem letzten Gedichtband aus dem Jahr 2015. Wir spielen es heute am Anfang des Büchermarkts aus traurigem Anlass ein. Denn gestern gab das Hessische Literaturforum bekannt, dass Werner Söllner am Freitag mit 67 Jahren verstorben ist. Dazu hier gleich ein Gespräch mit unserem Lyrikexperten Michael Braun. Außerdem werden wir im Büchermarkt heute über Deutschlands wahrscheinlich bekanntesten Kriminalschriftsteller sprechen, nämlich über Friedrich Arni und seinen neuen Roman »All die unbewohnten Zimmer«. Doch nun erst einmal zum 1951 in Rumänien im Banat geborenen Werner Söllner, ein Lyriker, der als eine zentrale, aber auch als eine hoch umstrittene Figur der rumänisch-deutschen Literatur galt. 1982, da siedelte Söllner aus Protest gegen das Ceausescu-Regime in die Bundesrepublik über, wo er dann als freier Autor in Frankfurt am Main lebte. Und gleich mit seinen ersten Gedichtbänden, die er in Westdeutschland publizierte, war er sehr erfolgreich. Aber dann wurde 2009 bekannt, dass Söllner in Rumänien als junger Mann auch für den Geheimdienst Securitate gespitzelt hatte. Die Empörung darüber war groß und so trat Söllner 2010 von seinem Amt als Leiter des Hessischen Literaturforums zurück. Nun ist er nach kurzer schwerer Krankheit in Frankfurt am Main gestorben. Und vor dieser Sendung, da habe ich den Literaturkritiker Michael Braun als erstes gefragt, was eigentlich das Besondere an den Gedichten von Werner Söllner war.
Als 1988 der Gedichtband Kopflandpassagen von Werner Söllner erschien, war die Diskussion und die Rezeption der sogenannten rumänien-deutschen Literatur gerade erst in Gang gekommen. Das hatte einfach damit zu tun, dass 1987, ein Jahr zuvor, ein großer Exodus eingesetzt hatte aus Siebenbürgen und dem Banat, den deutschsprachigen Regionen in Rumänien, nach Deutschland. Sehr viele Autoren sind damals nach Deutschland gekommen. Hertha Müller zum Beispiel und Richard Wagner oder die nicht so bekannten Johann Lippert und Horst Samson. Das setzte die Rezeption der rumänien-deutschen Literatur überhaupt erst ein. Und Werner Söllner war einer der zentralen Gestalten dieser rumänien-deutschen Poesie damals. Einer der souveränsten Lyriker deutscher Sprache. So schrieb damals die Neue Zürcher Zeitung, als dann 1992 sein zweiter in Deutschland publizierter Band erschien. Er zeichnete sich dadurch aus, dass er die zentralen Stimmen der poetischen Moderne deutscher Sprache aufnahm. Nämlich Autoren wie Paul Celan, dem Werner Söllner sehr viel verdankt, aber auch Autoren, die aus in Westdeutschland eher bekannt waren damals, nämlich Rolf-Dieter Brinkmann oder ein weiterer Autor wie Peter Huchel. Also das ist so ein Dreieck, Paul Celan, Peter Huchel, Rolf-Dieter Brinkmann, diese drei sehr verschiedenen Autoren, deren Impulse flossen ein in die Gedichte von Werner Söllner.
Er ist 1982 in die Bundesrepublik übergesiedelt und dann kam nochmal Ende der 80er Jahre so ein ganzer Schwung berühmter deutsch-rumänischer Autoren nach Westdeutschland. Wie ist Werner Söllner denn in dieser Gruppe zu verorten? Also Hertha Müller gehört zu dieser Gruppe, die dann 2009 den Literaturnobelpreis erhielt. Richard Wagner, auch ein anderer berühmter Name, Ernest Wiechner. In welchem Verhältnis stand Werner Söllner zu diesen anderen deutsch-rumänischen Autoren?
1989, als eine Tagung damals stattfand über die rumänien-deutsche Literatur, hat man diese Autoren noch als Kollektiv wahrgenommen. Aber es waren damals schon sehr unterschiedliche Schreibansätze. Wenn man nun den Werner Söllner nehmen, der hat sich ja ganz unterschiedliche poetische Maximen gegeben. Er sagte, Meine Gedichte sind im Grunde orientiert an einem nüchternen Pathos zum Beispiel oder an einem poetischen Lakonismus. Andererseits aber wieder an der Sprachmagie von Paul Celan, nüchternes Pathos. In dieser Formulierung nüchternes Pathos steckt ja schon ein Widerspruch in sich. Nüchternheit auf der einen Seite, Pathos auch auf der anderen Seite. Und diese unterschiedlichen Tonlagen zeigen sich auch, manifestieren sich auch in diesen zwei Gedichtbänden, mit denen Werner Söllner bekannt geworden ist, nämlich 1988 Kopfland Passagen, wo noch viele Töne auch Rolf-Dieter Brinkmanns zu hören sind, und dann 1992 Der Schlaf des Trommlers, in dem viele Gedichte als Reminiszenz auch an Peter Huchel zum Beispiel gerichtet sind.
Er ist ja sozusagen in der Nachfolge von Oskar Pastior nach Westdeutschland gekommen. Oskar Pastior war ja so eine Symbolfigur des literarischen Widerstands gegen Nicolae Ceaușescu, dem Diktator in Rumänien. Und Söllner rechnete man ja eigentlich auch zu dieser Schreibopposition gegen den bis 1989 herrschenden Ceaușescu. Umso empörter reagierte dann die deutsche Öffentlichkeit, als Ende 2009 bekannt wurde, dass Werner Söllner als junger Mann Anfang der 70er Jahre für den rumänischen Geheimdienst Securitate gespitzelt hatte. Sein Name tauchte in den IM-Akten von Richard Wagner auf. Wie blicken Sie heute mit 10 Jahren Abstand auf diesen Skandal rund um die IM-Aufdeckung von Werner Söllner zurück?
Ja, ich reagiere mit Zurückhaltung. Es ist ja so, es gibt ja nicht nur den Fall Werner Söllner, auch schon das Wort Fall ist schwierig in dem Zusammenhang. Es gibt auch andere Autoren, auch Oskar Pastior selbst wurde ja dann quasi zur Last gelegt, dass er für die Securitate gearbeitet habe. Es hat ja damit zu tun, 2006 wurden die Archive des rumänischen Geheimdienstes geöffnet und seither kommen immer neue, bis heute neue Fälle von gegenseitiger Bespitzelung unter Schriftstellerkollegen ans Tageslicht. Wie war es bei Werner Söllner? Auch da gibt es unterschiedliche Bewertungen. Mhm. Ganz erbittert und sehr skeptisch und anklagend hat eigentlich 2009 sein Dichterkollege Richard Wagner reagiert, indem er gesagt hat, Werner Söllners Berichte haben der sogenannten Aktionsgruppe Banat, in dem viele dieser Autoren wie Hertha Müller, Richard Wagner, Ernest Wiechner zusammengearbeitet haben, erheblich geschadet. Es gibt allerdings auch andere Bewertungen und man muss auch dazu wissen, an einem bestimmten Punkt hat Werner Söllner die Zusammenarbeit auch verweigert mit der Securitate und wurde dann selbst Opfer eines operativen Vorgangs der Securitate. Und bis heute kann man nicht mit letzter Sicherheit bewerten, wozu diese Spitzelberichte, Interpretationen, die der Werner Söllner da seinen Securitate-Leuten geliefert hat, was die letztlich bewirkt haben.
Er war ja auch noch sehr jung, also die Zusammenarbeit mit der Securitate, die fällt in die Jahre 1971 bis ungefähr 1973, 74, so habe ich das gelesen. Das heißt, da war er noch keine 20 Jahre alt, als er als IM dort angefangen hat. Es gibt ja auch Stimmen, zum Beispiel der Schriftstellerin Eva Demski, die sagt, erstens hat er nicht an vorderster Front sozusagen gespitzelt und zweitens war er doch noch sehr jung. Also war die Aufregung damals vielleicht ein bisschen zu groß, zu lautstark über diese IM-Tätigkeit? Wie würden Sie das bewerten?
Es war natürlich so, dass die Autoren, die sehr eng viele Jahre mit Werner Söllner zusammengearbeitet haben, nehmen wir eben Hertha Müller oder Richard Wagner, Ernest Wiechner, Johann Lippert, für diese Autoren ist es natürlich dann auch ein Schock, wenn plötzlich in den Akten auftaucht, I.M. Walter, in dem Fall Werner Söllner, hat über unsere Treffen da und dort an diesem und jenem Ort dem Geheimdienst berichtet. Das ist ja erstmal eine furchtbare Enttäuschung einer Freundschaft und ein Schock. Ja. Aber ich finde halt, man kann hier nicht sofort immer gleich mit dem Gestus totaler Verwerfung reagieren. Man muss die gesamte Lebensgeschichte eines Autors betrachten. Man muss auch betrachten, wie hat sich dieser Autor jeweils auseinandergesetzt mit dieser Geschichte seiner eigenen Verstrickung. Und Werner Söllner hat sich sehr intensiv auseinandergesetzt mit der Geschichte seiner eigenen Verstrickung. Und das muss man einfach auch respektieren, dass jemand auch auf die eigene Geschichte und seine eigene Verstrickung zurückblicken kann und sagen kann, ja, da habe ich falsch gehandelt. Es gibt ja auch ganz andere Fälle.
Werner Söllner hat 1992, darüber sprachen wir gerade, den Band Der Schlaf des Trommlers veröffentlicht und damit einen großen Erfolg gehabt. Aber danach, nach dieser Publikation dieses Gedichtbandes, da ist er ja so ein bisschen verstummt, oder?
Ja, das kann man so sagen. Er hat geschwiegen. Er hat als Dichter keinen Gedichtband lange Jahre bis 2015 mehr publiziert. Und das ist einfach auch das Resultat einer zunehmenden Skepsis gegenüber dem eigenen dichterischen Wort. Das zeichnet ja Dichter aus. Das sind ja die guten Dichter, die zunehmend skeptisch werden gegenüber den eigenen Artikulationsweisen. Und das hat vielleicht auch mit dem Riss in seiner Biografie zu tun, von dem wir ja eben gesprochen haben.
Werner Söllner hat 2015, nachdem er 23 Jahre lang sozusagen als Dichter geschwiegen hat, noch einen letzten Gedichtband veröffentlicht, Knochenmusik. Und viele haben diesen Gedichtband auch noch mal so gelesen, viele Rezensenten, als wenn er sich im Nachhinein noch einmal erklären wollte zu seinem Leben und auch zu seiner Spitzentätigkeit bei der Securitate. Kann man den Gedichtband Knochenmusik so verstehen?
Das ist durchaus auch der Fall gewesen. Ich glaube schon, dass das auch ein Versuch war, noch einmal zur Sprache zu kommen und gleichzeitig erklären zu wollen, warum das lyrische Ich und der Autor Werner Söllner, warum ich so lange geschwiegen habe, wie ich versucht habe, aus meinem Lebensdilemma vielleicht herauszukommen.
Das sagt Michael Braun über den Lyriker Werner Söllner, der am letzten Freitag gestorben ist. Deutschlands wahrscheinlich berühmtester Kriminalschriftsteller, das ist Friedrich Arni. Und das, obwohl Arni eigentlich ziemlich krimi-untypische Krimis schreibt. Denn seine Ermittlerfiguren, das sind gebrochene Charaktere. Und die sind nicht besonders interessiert daran, einen Schuldigen oder den Täter zu finden. Das ist auch diesmal wieder so im neuen Arni-Roman All die unbewohnten Zimmer. Und alles Weitere darüber weiß Ulrich Noller.
München Hauptbahnhof. Ein Ort des Kommens und Gehens und auch einer des Bleibens. Zumindest für Ex-Kommissar Tabor Süden, den Vermisstensucher, der immer wieder hierher kommt. Einer, der andere findet, weil er sich selbst für unrettbar verloren hält. Der Münchner Hauptbahnhof, das war schon immer ein zentraler Ort in den Geschichten von Friedrich Arni. So auch in seinem neuen Roman All die unbewohnten Zimmer.
Durch die Glasfront, die den Restaurantbereich von der Halle trennte, sah er zu den Gleisen. Eine Frau in einem knöchellangen Mantel und mit einer tief ins Gesicht gezogenen roten Mütze schob einen alten Kinderwagen vor sich her. Ab und zu warf sie einen Blick in einen Müllbehälter, wie nebenbei. Entdeckte sie eine leere Dose oder Flasche, zog sie sie heraus und verstaute sie im Wagen. Unaufhörlich bewegte sich ihr Mund.
Er, der Beobachter, das ist in dieser Szene Jakob Frank, ein pensionierter Mordermittler. Der Experte im Überbringen von Todesnachrichten. Ein Job, den ihm die Kollegen und Kolleginnen aus seinem alten Dezernat trotz Pensionierung immer noch allzu gern überlassen. Wie Tabor Süden ist auch Jakob Frank ein typisch ungewöhnlicher, unzeitgemäßer Held aus dem Arnischen Erzähluniversum, wenn auch aus ganz anderen Geschichten. Die Begegnung zweier Arni-Ermittler aber, die bis dahin noch nichts von der Ermittlung des jeweils anderen wissen, kann natürlich kein Zufall sein.
»Das ist Lisa«, sagte der Mann neben Jakob Frank. Er betrachtete das Bier in seinem Glas, presste den Bauch gegen die Tresenkante und warf einen Blick auf die Abendausgabe einer Boulevardzeitung, die neben ihm auf der Theke lag. Die Schlagzeile vermeldete den Mord an einem jungen Polizisten. Er wandte sich dem neuen Gast zu. »Was schätzen Sie, wie viele Obdachlose in der Stadt leben?«, sagte Frank. »Lisa ist nicht obdachlos.«
Tabor Süden, der Vermisstensucher, und Franks zufälliger Trinknachbar hier am Tresen weiß das. Schließlich hat er Lisa gerade gefunden, Auftrag erledigt. Oder doch nicht? Jakob Frank kommt dagegen gerade vom Vater des ermordeten Polizisten. Ein Mord, der für viel Gerede und Aufregung, insbesondere in den Boulevardblättern, sorgt. Was die zwei Arni-Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, beide Fälle hängen zusammen. Und sie sind Teil eines größeren Ganzen.
Die beiden Kinder rannten um ihr Leben. Der Kleine stolperte andauernd. Sein Mund war voller Staub und giftiger Luft. Er schrie gegen die Sirenen an. Seine Stimme war erst 3 Jahre alt und schon so kräftig, dass sie in der Gasse mit den hohen Steinmauern ein Echo auslöste. Hasim hörte seine Stimme zurückkommen wie das Donnern der Flugzeuge. Bäuchlings auf dem Kopfsteinpflaster liegend, brüllte er in die Nacht.
Zwei Jungs aus Aleppo, die Mutter gestorben, der Vater hat es mit ihnen nach München geschafft. 6 Jahre später beobachtet ein Streifenpolizist, wie einer der beiden einen Apfel stiehlt und macht sich an die Verfolgung der Jungen. Gegen den Tagesauftrag. Denn in der Nähe findet eine rechtsnationale Demonstration statt, deren Umfeld abgesichert werden soll. Wenige Augenblicke später wird der Polizist tot aufgefunden, in einer kleinen Gasse, erschlagen. Das ist der zentrale Fall, von dem Friedrich Arni auf mehreren zeitlichen Ebenen und aus mehreren Perspektiven erzählt. An dem Fall arbeiten unabhängig von Frank und Süden nämlich auch noch zwei weitere der merkwürdigen Ermittler von Friedrich Arni, Polonius Fischer und seine Kollegin Farisa Nasri von einem Kommissariat, das man die 12 Apostel nennt. Kommissariatsleiter Polonius Fischer war einige Jahre als Mönch in einem Kloster, bevor er zur Polizei ging. Farisa Nasri, Halbsyrerin wie Autor Friedrich Arni, ist Fischers rechte Hand. In der Abteilung von Fischer und Nasri sitzt man mittags schweigend zusammen. Nur einer der Kollegen liest dazu etwas vor. Kontemplation bei der Polizeiarbeit. Das wirkt nur auf den ersten Blick absurd. Im Kontext der verqueren Lebensgeschichten von Tätern, Opfern und Ermittlern, denen Friedrich Arni in seinen Romanen nachspürt, ist es letztlich durchaus plausibel. Mithilfe der 4 sehr verschiedenen Ermittler, die auf 3 Ermittlungsebenen unabhängig voneinander arbeiten, erzählt der neue Roman von Arni eine hochkomplexe Geschichte. Friedrich Arni ist schon länger der erfolgreichste deutsche Kriminalschriftsteller. Gleich 6-mal wurde er in den letzten 17 Jahren mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Und wie er seine verschiedenen Ermittlerfiguren aus dutzenden Romanen nun in all die unbewohnten Zimmer zusammentreffen lässt, das ist dramaturgisch und choreografisch ein echter Coup. Die Geschichte um einen Polizistenmord und 2 syrische Flüchtlingskinder in München, die Arni sich dafür ausgedacht hat, ist spektakulär inszeniert und vielschichtig aus wechselnden Perspektiven erzählt. Ein kühner Plot, der doch aufgeht und bis zuletzt zu überraschen weiß.
In der Pension Rassel nahe dem Heidenauplatz wohnten ausschließlich Dauermieter, Männer wie Frauen, im Alter zwischen 50 und 70. Gebeugte Gestalten mit schlurfendem Gang, verrutschten Stimmen und verbeulten Gesichtern. Manche Türen auf den Fluren des dreistöckigen gedrungenen Gebäudes, schmutzig-gelbe Fassade, winzige rechteckige Fenster, das Dach bedeckt mit grauen, brüchigen Schindeln, standen Tag und Nacht offen. Aus den Zimmern drang gedämpft Radiomusik, unverständliches, monologisches Gemurmel, das verhuschte Piepen eines einsamen Vogels in einem Käfig. »Alles Zimmerlinge!« Süden stand auf, um frisches Bier aus dem Kühlschrank zu holen. »Sie haben ihre eigenen 4 Wände, das genügt ihnen. Frau Rassel schmeißt niemanden raus.«
Tabor Süden bekommt Besuch von einer Ex-Kollegin. Die Pension ist auch sein momentanes Zuhause. »Alles Zimmerlinge!« Diese 2 Worte fokussieren nicht bloß die Essenz dieses Romans, sondern möglicherweise sogar die des kompletten Schaffens von Friedrich Arni, der immer wieder und geradezu besessen die Frage der brüchigen Identität in allen möglichen Untiefen umkreist, ausleuchtet und vermisst. Ein 2. zentrales Motiv, das sich wie ein roter Faden durch Arnis Werk und auch durch den neuen Roman zieht, ist der Blick auf die Umtriebe alter und neuer Rechtsradikaler. Die Art und Weise, wie in all die unbewohnten Zimmer beides miteinander verbunden ist, macht aus dieser Kriminalgeschichte einen hochaktuellen Gegenwartsroman, der auch als politisches Statement verstanden werden darf.
Also, auch 4 verschiedene Arni-Ermittler verderben diesmal offenbar nicht den Kriminalroman. Das zumindest meint Ulrich Noller über den neuen Roman »All die unbewohnten Zimmer«. Der Roman von Arni ist im Berliner Surkamp Verlag erschienen. 495 Seiten kosten 22 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Mehr Neuigkeiten über politische Literatur, die können Sie heute Abend ab 19.15 Uhr in unserer Sendung Andruck erfahren. Hier geht's jetzt erstmal altbewährt weiter mit der Sendung Forschung aktuell. Mein Name ist Gisa Funk und ich wünsche Ihnen noch einen schönen, sonnigen Nachmittag.